Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, Jesus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Die freudige Nachricht, dass Jesus lebt, dass er auferstanden ist, die klingt uns vom vergangenen Sonntag von Ostern noch in den Ohren. Wir haben sie gehört, wir haben uns darüber gefreut. Doch nun ist eine Woche vergangen seit Ostern. Der Alltag hat uns wieder eingeholt. Wo ist die Botschaft von Ostern geblieben? Für die meisten Menschen ist Ostern vorbei. Als ich am Dienstag einkaufen war, bekam ich an der Kasse eine Tüte Schokoeier geschenkt. Die will keiner mehr kaufen in der Woche nach Ostern. Ostern ist vorbei. Aber wir wissen in unserer christlichen Zählung, dass die Osterzeit noch bis Himmelfahrt geht. Wir haben Osterzeit. Deswegen singen wir auch in diesem Gottesdienst und werden das in den nächsten Wochen auch noch tun, Osterlieder. Und eigentlich ist jeder Sonntag Ostern, weil jeder Sonntag als erster Tag der Woche erinnert uns daran, Jesus Christus ist auferstanden. Deswegen brennt auch die Osterkerze hier, wo seit letzten Sonntag die 2025 draufsteht, bei jedem Gottesdienst in der Kirche. Das ganze Jahr hindurch macht die Osterkerze uns deutlich, Jesus ist auferstanden von den Toten. Wir haben was zu feiern, wir haben Ostern. Der Predigttext des heutigen Sonntags, Quasimodo Geniti, der Sonntag heißt ja auf Deutsch wie die neugeborenen Kinder, steht im ersten Petrusbrief und will uns helfen, dass Ostern in unseren Alltag übertragen wird und einen festen Platz in unserem Leben bekommt. Das haben wir nötig, damit unser Glaube nicht ein theoretisches Wissen bleibt, sondern unser Leben prägt und verändert. Wir hören aus 1. Petrus 1, die Verse 1 bis 9. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverwelklichen Erbe, das aufbewahrt wird im Himmel für euch, die ihr aus Gottes Macht durch den Glauben bewahrt werdet zur Seligkeit, die bereitet ist, dass sie offenbar werde zu der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid in mancherlei Anfechtungen, auf dass euer Glaube bewährt und viel kostbarer befunden werde als vergängliches Gold, das durchs Feuer geläutert wird, zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbart wird Jesus Christus. Ihr habt ihn nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Herr, dein Wort ist unseres Fußes Leuchte und ein Licht auf unserem Weg. Amen. Paulus beschreibt in diesen Versen Stationen auf dem Weg mit Jesus. Dabei spricht er zuerst von der Wiedergeburt, also dem Anfang im Glauben an Jesus. Dieser Glaube muss sich zweitens im Alltag bewähren. Und weil Jesus uns begleitet, können wir uns drittens jetzt schon darauf freuen, dass wir ihn einmal sehen werden in Gottes Herrlichkeit. Lasst uns diese Stationen auf dem Weg des Glaubens miteinander bedenken. Wiedergeburt, der Anfang des Glaubens. Wahrscheinlich kennt jeder das Gefühl, wie neu geboren zu sein. Nach einer langen, anstrengenden Radtour hat die Dusche eine Erfrischung gebracht. Frische Kleidung und etwas Gutes zu essen und trinken haben zur Entspannung beigetragen. Da fühlt man sich wieder wie ein Mensch. oder wenn sich nach einer anstrengenden Zeit der Arbeit oder der Sorgen endlich ein Ende abzeichnet, wenn man endlich wieder Licht am Horizont sieht und sich der Horizont weitet, da kann man wieder aufatmen, wie neu geboren. Wenn aber die Bibel von Wiedergeburt spricht, hat das eine ganz andere Qualität als solche Alltagserfahrung. Das hat auch nichts zu tun mit der Reinkarnationslehre fernöstlicher Religionen, wie zum Beispiel in Indien, dem Hinduismus. Da ist es eine Strafe, wiedergeboren zu werden. Man muss von einem Leben zum nächsten wiedergeboren werden, bis man irgendwann ins Nirvana kommt und dieses ewige Wiedergeborenwerden, diese Strafe vorbei ist. Hier in Europa wird das immer als etwas Schönes verkauft, dass man wiedergeboren wird als, was weiß ich, für ein schönes Tier. Das ist aber im Hinduismus und auch im Buddhismus eine Strafe und keine Wohltat. Aber wenn wir als Christen von Wiedergeburt sprechen, dann meinen wir ganz etwas anderes. Wiedergeburt schafft Gott als Wende in einem Menschenleben. Der enge Horizont unseres begrenzten menschlichen Lebens wird geweitet. Die ewige Welt Gottes strömt ein in ein kleines irdisches Leben. Die Ewigkeit hält Einzug. Mit Wiedergeburt gibt uns Gott einen Anteil am ewigen Leben. Wer sich da nicht verschließt und zurückzieht, sondern sich im Vertrauen Jesus zuwendet und ihn in sein Leben einbezieht, bei dem geschieht das Wunder der Wiedergeburt. Etwas Neues kommt in sein Leben, erfrischend, wohltuend, befreiend. Mit verschiedenen Begriffen umschreibt die Bibel diese Neuorientierung des Menschen. Er hat nun nicht mehr nur für seine eigenen Interessen im Kopf, sondern ihm wird Jesus wichtig. Der Jünger Jesu Johannes spricht davon, dass jemand von Gott geboren oder aus Wasser geboren und Wasser und Geist geboren wird oder von oben geboren wird. Petrus nennt es das lebendige Wort Gottes, das diese Erneuerung des Menschen einleitet und zustande bringt. Gottes Wort spendet neues Leben. Plötzlich spürt ein Mensch, dass das Leben hier auf der Erde nur der Anfang des Lebens ist, das jenseits des Todes zur Vollendung kommt. Wo die Ewigkeit Einzug hält, vollzieht sich eine radikale Änderung im Leben. Das kann so spektakulär sein, wie es bei Paulus war oder bei Martin Luther. Oder so war es auch bei dem bekannten Berater von US-Präsident Nixon. Dieser Charles Colson hat bei der Watergate-Affäre große Schuld auf sich geladen. Dadurch kam er zur Besinnung. Mit Jesu Hilfe hat er nach dem Prozess gewagt, ein neues Leben anzufangen. Aber oft sind es gerade die Dinge im Alltag, an denen deutlich wird, dass ein Mensch von Gott geboren ist. Wenn ihm wirklich Kleines, Vergängliches klein wird und das Große groß wird, wichtig, nämlich alles, was für Gottes ewige Welt Bedeutung hat. Wiedergeburt ist jedem von uns angeboten. In einem Lied hat Manfred Siebald das so ausgesprochen: Du meinst, zu Glaube und Gebet muss man geboren sein. Das kann bei dir ja noch geschehen. Lass dich auf Jesus ein. Du wirst noch einmal neu geboren. Kannst noch mal erste Schritte gehen. Mit neuen Augen, neuen Ohren wirst du dann Neues hören und sehen. Wenn Menschen einen neuen Inhalt und ein neues Ziel fürs Leben bekommen, ist das wohl Grund genug, mit Petrus in den Lobpreis Gottes einzustimmen: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat. Aus diesem Geschenk der Wiedergeburt kann man sich jedoch nicht ausruhen. Nach dem Anfang im Glauben folgt das andere, die Bewährung. Unser zweiter Gedanke heute Morgen: Schritte im Leben mit Jesus. Mancher junge Christ, der einen Anfang im Glauben gemacht hat, hat sich wohl auch schon die Frage gestellt: Warum lassen sich nicht alle Menschen, diese neue, getröstete, beglückende, ewige Leben von Gott schenken. Wie schön wäre es, wenn in unserer Umgebung alle diesen Schritt tun würden und wagen würden und den Glauben wagen. Aber die Realität sieht anders aus. Nicht erst heute. Auf der Landkarte kann man nachsehen, wer die Menschen waren, die den Petrusbrief bekommen haben. Sie waren im Gebiet der heutigen Türkei zu finden. In Pontius, Galatien, Kappadokien, Kleinasien, Bithynien. Offensichtlich waren dort überall kleine Gemeinden entstanden. Darum nennt sie Petrus auserwählte Fremdlinge und Verstreute. Also heute sagt man Christen in der Diaspora. Spricht das nicht auch in unsere Zeit, in unsere Situation als Christen hinein? Heute leben viele Christen wie Fremdlinge in ihrer Umgebung, in der Familie, am Arbeitsplatz, belächelt als Kirchgänger oder Betschwestern, als Wahrheitsfanatiker oder als Spielverderber. Darin unterscheiden wir uns heute nicht von unseren Brüdern und Schwestern vor 2000 Jahren. Christen treten oft nicht in großen Massen oder gar als Mehrheit auf. Trotzdem will Gott sie gebrauchen an ihrem Platz. Als Einzelne sollen sie Licht in einer trüben Welt sein. Sie können als Salz spürbar sein und das Evangelium ansteckend vermitteln. Darum ermutigt Petrus diese Christen, in ihrem Glauben fest und standhaft zu bleiben. Sie sollen alle Angriffe und Glaubensanfechtungen als Bewährungsproben verstehen, durch die Gott sie hindurchträgt. Das wird nicht bloß als billiger Trost dahergesagt, sondern dahinter steht, in allem verachtet werden, im Leiden und im Ausgestoßen werden, wir sind den Händen Gottes anbefohlen. Dass man sich auf diese Macht verlassen kann, das hat Gott mit Jesu Auferstehung gezeigt. Gottes Macht will seine Leute durch den Glauben bewahren zur Seligkeit. Darum können Wiedergeborene bei aller Anspannung gelassen bleiben, weil sie wissen, unser Vater im Himmel sorgt für uns. Er hat uns zu seinen Kindern gemacht. Er hat uns durch seinen Heiligen Geist zu einem neuen Leben gerufen. Er wird auch auf den schwierigen Wegstrecken bei uns sein, auch wenn wir um unser eigenes Glaubens willen Schweres durchmachen müssen. Auch das andere lässt ein Kind Gottes ganz anders reagieren als die Menschen in der Umgebung. Christen leben aus der Vergebung und können deshalb auch bewusst Schritte auf andere zugehen. Petrus weist hin auf den Tod Jesu am Kreuz. Ihr seid ausersehen zur Besprengung mit dem Blut Jesu Christi. Weil Jesus unsere Schuld gesühnt hat, können wir auch unserem Bruder und unserer Schwester vergeben. In solchen Schritten kann sich unser Glaube bewähren. Aber fällt uns das nicht heute oft genug sehr schwer? Bleiben wir nicht auch oft kleben am Gedanken der Vergeltung und des Zweifels? Petrus weiß auch hier ein Mittel, um die angefochtenen Christen in der Zerstreuung auf andere Gedanken zu bringen. Er richtet seinen Blick auf das Ziel und gibt damit eine Antwort auf die Frage, warum denn die Wiedergeburt überhaupt notwendig ist. Das ist die dritte Station auf dem Weg des Glaubens, Jesus sehen, am Ziel ankommen. Wir werden Jesus sehen, wenn wir am Ziel ankommen. Das ist die große Hoffnung. Gott hat uns wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung. So hat es Petrus am Anfang unseres Predigttextes seinen Lesern zugesprochen. Das ist die Ermutigung, die gleichzeitig den Anfang seines Briefes bildet. Am Ende unserer Verse malt er diese Vorstellung noch weiter aus. Jesus Christus habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, obwohl ihr ihn nicht seht. Ihr werdet euch aber freuen mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Das ist die lebendige Hoffnung, mit der wir leben. Wir werden Jesus einmal sehen, ihn, der für uns sein Leben gelassen hat, damit auch wir in Ewigkeit leben können. Wer Jesus lieb hat, der kann sich darauf freuen. Viele Juden haben sich in der langen Geschichte ihrer Zerstreuung in der Welt immer wieder mit den Worten voneinander verabschiedet: nächstes Jahr in Jerusalem. Gott hat sein Versprechen wahrgemacht und sein Volk wieder in seinem Land gesammelt. So wird es auch gehen mit dem Versprechen, das Jesus seinen Jüngern zum Abschied am Himmelfahrtstag erneuert hat. Er wird einmal kommen, sichtbar für alle Welt, und die, die sich schon jetzt ganz ihrem Herrn verschrieben haben, die werden ihn sehen als den Retter und Erlöser, der sie aufnimmt in seine Herrlichkeit. Wer dann dazu gehören will, kann Gott jetzt schon bitten, dass er ihn zu seinem Kind macht und ihn durch die Bewährungsproben trägt bis zu dem Tag, an dem wir ihn sehen werden. Dann können wir auch jetzt schon einstimmen in das Lob: Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Amen.